Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Mittwoch, der 3. November, Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Personalvertreter entlassen, Klage gegen Radio Fribourg. Kampagne gegen Kindersextourismus, Behörden und Reisebranche kämpfen zusammen. Und Abkommen gegen Biopiraterie, es wartet Arbeit auf die Schweiz. Amik Chayen Makai, Shan Sitribi.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Bei den US-Parlamentswahlen gewinnen die Republikaner viele Sitze im Repräsentantenhaus. Nach bisherigen Ergebnissen können die Republikaner mindestens 60 Sitze übernehmen, die bisher von Demokraten besetzt waren. Damit hat die konservative Partei die Mehrheit im US-Parlament und kann in Zukunft alle Gesetzesvorhaben der Demokraten torpedieren. Auch im Senat haben die Republikaner den Demokraten 6 Sitze abgenommen. Dort werden die Demokraten die Mehrheit wohl aber behalten können. Dem neuen Senat werden erstmals auch republikanische Senatoren angehören, die als Kandidaten der erzkonservativen Basisbewegung Tea Party angetreten waren. Für den Fall ihrer Wahl hatten sie angekündigt, eine Fundamentalopposition gegen Obamas Politik zu machen. Die Iranerin Sakineh Mohammadi Ashtiani ist weiterhin am Leben. Dies berichtet die Sprecherin des Komitees gegen die Steinigung, Mina Ahadi. Die Uhrzeit für die Hinrichtungen seien heute bereits verstrichen. Verschiedene Menschenrechtsorganisationen hatten gestern die Besorgnis geäußert, die Hinrichtung Ashtianis könne unmittelbar bevorstehen. Den Angaben zufolge hatte das oberste Gericht in Teheran die Vollstreckung der Todesstrafe genehmigt. Ashtiani wurde nach iranischen Angaben vor 4 Jahren in 2 verschiedenen Gerichtsverfahren zum Tode verurteilt. Im ersten Fall ging es um die angebliche Verwicklung in den Mord an ihrem Ehemann. Im zweiten Fall wurde sie wegen mehrfachem Ehebruchs zum Tod durch Steinigung verurteilt. Ihr Schicksal löste weltweit Empörung und Proteste aus. Im Juli wurde ihre Hinrichtung zunächst ausgesetzt. Wegen der nun befürchteten Vollstreckung des Todesurteils findet heute um 17 Uhr in Bern eine Solidaritätskundgebung für Ashtiani statt. Bei einem Erdbeben in Zentralserbien sind am Morgen mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen. Das Beben hatte eine Stärke von 5,3 auf der Richterskala. Das Epizentrum lag 150 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Belgrad in der Stadt Kraljevo. Örtlichen Behördenvertretern zufolge wurden mindestens 15 Menschen verletzt. Nach Angaben von Augenzeugen wurden Gebäude beschädigt und Teile Kraljevos seien ohne Strom und fließendes Wasser. Der frühere russische Ministerpräsident Viktor Tschernomyrdin ist gestorben. Er starb im Alter von 72 Jahren, wie seine Familie russischen Nachrichtenagenturen mitteilte. Tschernomyrdin war von 92 bis 98 russischer Regierungschef und einer der einflussreichsten Politiker in der Ära von Präsident Boris Jelzin. 1999 wurde er an die Spitze des russischen Energieriesen Gazprom berufen. Bis im vergangenen Jahr war Tschernomyrdin als russischer Botschafter in der Ukraine tätig. Danach arbeitete er für den aktuellen Präsidenten Dmitri Medvedev als Berater. Der Blick aufs Wetter: heute gibt's trotz vielen Wolken freundliches Herbstwetter bei Temperaturen um 14 Grad. Morgen ist's trotz Wolkenfeldern recht sonnig und auch am Freitag und Samstag ist mit viel Sonne zu rechnen bei bis zu 16 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Zwei Journalisten vom Freiburger Lokalradio Radio Für wurden im Februar dieses Jahres entlassen. In einem Konflikt über die Organisationsstruktur des Radios vertraten sie gemeinsam mit 2 Kolleginnen die Anliegen des Personals. Der Verwaltungsrat wollte nicht auf ihre Anliegen eingehen. Als sie in Folge mit ihren Anliegen an die Öffentlichkeit gingen, wurden 2 der Personalvertreter per sofort freigestellt und schließlich entlassen. Nun haben die beiden ehemaligen Redaktoren eine Klage gegen Radio FR eingereicht. Hintergründe im Bericht von Michael Spar.
Wegen gegenseitigem Vertrauensverlust und weil sie sich weigern würden, die neuen Leitungsstrukturen zu akzeptieren, wurden zwei Journalisten beim Freiburger Lokalradio Radio FR letzten Februar entlassen. Was aus seiner Sicht der Grund war, erklärt André Hügli, einer der beiden Betroffenen.
Vorangegangen an diese Geschichte ist eigentlich, dass ich und drei weitere Mitarbeitende von Radio FR in einer Delegation uns engagiert haben für die Anliegen der Belegschaft. Wir wurden auch von der Belegschaft so mit einem Mandat ausgestattet, mit dem Verwaltungsrat zu verhandeln und unsere Anliegen wirklich auch einzubringen. Es war eine dreimonatige Auseinandersetzung, in der wir eigentlich vom Verwaltungsrat zu keiner Zeit ernst genommen wurden und wo wir im Gegenzug dann sogar angehalten worden sind, Stillschweigen zu wahren über alle Vorkommnisse. Und das war natürlich für uns nicht haltbar. Also haben wir uns entschieden, dann auch wieder zusammen mit der Belegschaft an die Öffentlichkeit zu gehen. Und diese Öffentlichkeit hat dann den Verwaltungsrat gewertet als einen groben Vertrauensbruch. Und deshalb wurden dann die beiden Kündigungen ausgesprochen.
Die Probleme begannen laut André Hügli nach dem Abgang des deutschsprachigen Direktors. Der Freiburger Lokalsender sendet nämlich sowohl in Deutsch als auch in Französisch. Während mehreren Monaten hatten sie keinen deutschsprachigen Direktor mehr.
Dieser Abgang dieses deutschsprachigen Direktors wurde eigentlich wie nicht uns entsprechend angegangen. Also es gab Veränderungen dann in den Entscheidungsgewalten der Direktionsstruktur. Es wurden neue Leute angestellt in der Direktion, was bei einer wirtschaftlichen eher prekären Lage sicher nicht den Wünschen der Belegschaft entspricht.
Es gab sogar Gerüchte, der Sender würde in Zukunft nicht mehr in Deutsch senden. Im März wurde dann bekannt, dass es wieder einen Deutschschweizer Co-Direktor geben soll. Nach der Entlassung der beiden Personalsvertreter hielt sich das verbleibende Personal eher zurück und wehrte sich nicht mehr. Laut André Hügli hatte die Einschüchterungstaktik des Verwaltungsrats gefruchtet. Einzelne kündigten offenbar. André Hügli selber aber wehrt sich weiter.
Ich habe von meinem Recht Gebrauch gemacht, Einsprache zu erheben gegen diese Kündigung, damit der Arbeitgeber diese Kündigung noch ausführlich begründen muss. Auf diese Einsprache erhielt ich eine Antwort von Radio FR, und welche aber nicht zufriedenstellend war. Und ich habe mich dann, da ich Mitglied in der Gewerkschaft Comedia bin, mit der Comedia zusammengesetzt und wir haben angeschaut, was wir dagegen unternehmen könnten.
Zu den Anschuldigungen und zur Klage wollte der Verwaltungsratsvizepräsident von Radio FR, Albert Noth, gegenüber Radio Rabe keine Stellung nehmen, weil er die Klageschrift noch nicht kenne.
95,6 Rabe Info.
Schätzungsweise 20 Milliarden Dollar werden jährlich mit der kommerziellen sexuellen Ausbeutung von Kindern umgesetzt, so die Zahlen des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF. Die International Labour Organization schätzt, rund 2 Millionen Kinder sind weltweit in der Prostitution und Pornografie tätig. Die Dunkelziffer dürfte einiges höher sein. Betroffen sind meistens Kinder in armen Ländern. Mitverantwortlich für die grausame Ausbeutung sind jedoch oft Reisende aus reichen Ländern. Mit einer Kampagne soll mehr Bewusstsein und verantwortungsvolles Handeln im Tourismus gefördert werden. Noch einmal Michael Spar.
StopChildSexTourism.ch heisst eine Internetseite mit einem Link zu einem Online-Eingabeformular, wo der Verdacht auf Kindersextourismus direkt gemeldet werden kann. Touristen und Touristinnen können hiermit etwas dazu beitragen, Missbrauch von Kindern in Reiseländern zu ahnden. Birgt diese Art von Denunziation nicht auch Risiken? Jacqueline Fehr, Präsidentin der Stiftung für Kinderschutz.
Im Kinderschutz ist dies immer eine Gratwanderung. Auf der einen Seite müssen wir Verantwortung übernehmen, auf der anderen Seite wollen wir nicht zu Denunziantinnen werden. Hier hilft dieses Formular, weil wir es a. nicht anonym eingeben können. Wir müssen also hinstehen, wenn wir einen Verdachtsmoment melden. Und B, es ist die Meldung so dann weitergeleitet, dass die Rechtsstaatlichkeit gewährt ist und dass verhindert werden kann, dass falsche Meldungen irgendwie negative Konsequenzen für Betroffene hätten.
Dass die Problematik von Kindersex in Entwicklungsländern oft eng mit dem Tourismus zusammenhängt, beweist eine Studie aus Kenia. 3000 Minderjährige sollen in der Küstenregion des beliebten Ferienziels täglich sexuell ausgebeutet werden. 70% der Täterinnen und Täter kommen nicht aus Kenia, sondern zum Beispiel 18% aus Italien, 14% aus Deutschland und 12% aus der Schweiz. Die Schweiz und Deutschland sowie Österreich spannen nun zusammen für eine deutschsprachige Kampagne. Noch nicht dabei sind die französisch- und italienischsprachigen Regionen. Die Dringlichkeit des Problems war offenbar so groß, dass jetzt schon mit der deutschen Kampagne begonnen wurde.
Wir müssen anerkennen, dass das Problem des Kindersextourismus ein sehr großes Problem ist und dass es nur mit einer Strategie bekämpft werden kann, die auf verschiedenen Säulen basiert. Die wichtigste bleibt selbstverständlich eine gerechte Außenhandelspolitik, eine Politik, die es diesen Ländern und ihren Menschen möglich macht, auch am Wachstum beteiligt zu werden und eben ein würdiges Leben mit anständiger Arbeit leben zu können. Auf der anderen Seite sind wir aber auch in der Verantwortung, weil wir sind quasi, oder die Leute, die das dann am Schluss nachfragen, und das sind dann unsere Bürgerinnen und Bürger, sind eben mitverantwortlich als Nachfrager nach Kindersextourismus, dass es dieses Phänomen gibt, dass Familien das Gefühl haben, ihr Kind könne dort Geld verdienen, mehr Geld als mit anständiger Arbeit. Hier müssen wir Verantwortung übernehmen.
Verantwortung übernehmen kann auch die Reisebranche. Hierzu gibt es einen sogenannten Code of Conduct, also einen Verhaltenskodex. Dieser kann von Unternehmen aus der Reisebranche unterzeichnet werden. Andi Keller vom Schweizerischen Reisebüroverband erklärt, was dieser Kodex beinhaltet.
Es muss in ihren Publikationen darauf hinweisen, dass es sich gegen den Kindersextourismus einsetzt. Es muss die Mitarbeiter schulen. Es muss die Kunden informieren, zum Beispiel mit Flyers. Und es muss ein jährliches Reporting machen über diese Maßnahmen. Es muss belegen, was wirklich gelaufen ist im ablaufenden Jahr.
Der Schweizerische Reisebüroverband hat sich dazu verpflichtet, gegen Kindersextourismus zu kämpfen. Mit unterzeichnet haben den Kodex zudem 4 grosse Schweizer Reiseunternehmen. Warum nur so wenige?
Ja, es war bis vor 2 Jahren so, dass nur die grossen Touroperators, also die Reiseveranstalter, die Kataloge produzieren, den Code unterschreiben konnten. Und kleinere Reisebüros, sogenannten Retailers, die Wiederverkäufer, konnten das nicht. Und das hat sich jetzt geändert. Und ich denke, jetzt braucht es etwas Zeit, bis diese Reisebüros auch, es braucht etwas Überzeugungsarbeit auch, bis die Reisebüros dann unterschreiben.
Nicht wegsehen ist die Forderung eines Werbeclips, der nun ebenfalls veröffentlicht wurde und an neuralgischen Punkten, wie zum Beispiel auf Flughäfen, gezeigt werden soll. Nicht wegsehen bedeutet dank dieser Kampagne nun auch, dass Reisende Möglichkeiten erhalten, selber Verantwortung zu übernehmen, Kindersex zu verhindern.
Die Internetadresse der Kampagne zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Ausbeutung im Tourismus finden Sie auf unserer Website www.rabe.ch.
95,6 Rabe Info.
Multinationale Unternehmen mit Sitz in der Schweiz unterliegen strengeren Vorschriften gegen Biopiraterie. Jedenfalls, wenn die Schweiz und 49 andere Länder das Abkommen gegen Biopiraterie ratifizieren. Dieses wurde am Biodiversitätsgipfel im japanischen Nagoya vergangene Woche hart ausgehandelt. Das Abkommen will, dass die Länder des Südens von ihren Ressourcen profitieren, die vom Norden benutzt werden. Mehr dazu im folgenden Beitrag.
Die Biodiversitätskonvention besteht seit 18 Jahren. Doch solange sie auch besteht, umgesetzt werde sie kaum. Besonders der Schutz gegen Biopiraterie werde vernachlässigt. Eigentlich heißt es in der Konvention, wenn Länder des Nordens Pflanzen oder Tiere aus Ländern des Südens verwenden, um damit Pharmazeutika oder Kosmetik herzustellen, dann müssen die Länder des Südens dafür eine Genehmigung geben und am Gewinn teilhaben. An der Biodiversitätskonferenz im japanischen Nagoya wurde nun ein Abkommen beschlossen, welches die Nutzerländer ganz klar verpflichtet, sich an die Konvention zu halten. Das gelte auch für die Schweiz, erklärt François Meyenberg von der NGO Erklärung von Bern.
Es ist jetzt also klar festgeschrieben, dass ein Land wie die Schweiz zum Beispiel kontrollieren muss, ob Produkte oder Patente, die hier zugelassen sind, wirklich auf genetischen Ressourcen bestehen, wo ein Teil des Geldes dann in die Geberländer zurückfließt.
Damit das Abkommen gegen Biopiraterie verpflichtend wirkt, müssen mindestens 50 Länder das Abkommen ratifizieren. In der Schweiz muss das Parlament dem Abkommen zustimmen. François Meinberg schätzt, dass dies in den nächsten beiden Jahren passieren wird. Das wäre auch das Ziel, das an der Biodiversitätskonferenz ausgesprochen wurde. Wenn es um den Schutz vor Biopiraterie gehe, sei die Schweiz ein wichtiges Land in der Staatengemeinschaft. Das sagt François Meinberg, der an der Konferenz selber am Verhandlungstisch saß.
Das kann durchaus auch sein, dass zum Beispiel Entwicklungsländer vereinfachten Zugang zu Medikamenten haben, welche eben durch diese genetischen Ressourcen entwickelt wurden. Es kann sich um Technologietransfer handeln und so weiter und so fort. Das ist zuerst ein Mehraufwand, aber eben längerfristig wird es dies erst ermöglichen, dass die Schweiz auch in Zukunft diesen Zugang zu den genetischen Ressourcen im Süden haben kann. Wenn wir weiterhin Biopiraterie betreiben, also die Gesetze brechen, dann werden die biodiversitätsreichen Länder ihre Grenzen einfach zumachen und dann ist niemandem gedient.
Das Ziel des Abkommens gegen Biopiraterie ist auch, einen Beitrag an den Erhalt der Biodiversität zu leisten. Das heißt, es müsse nicht einfach sein, dass die Firmen die Länder des Südens mit Geldbeträgen am Gewinn ihrer Produkte teilhaben lassen.
Das kann durchaus auch sein, dass zum Beispiel Entwicklungsländer vereinfachten Zugang zu Medikamenten haben, welche eben durch diese genetischen Ressourcen entwickelt wurden. Es kann sich um Technologietransfer handeln und so weiter und so fort. Das ist zuerst ein Mehraufwand, aber eben längerfristig wird es dies erst ermöglichen, dass die Schweiz auch in Zukunft diesen Zugang zu den genetischen Ressourcen im Süden haben kann. Wenn wir weiterhin Biopiraterie betreiben, also die Gesetze brechen, dann werden die biodiversitätsreichen Länder ihre Grenzen einfach zumachen und dann ist niemandem gedient.
François Meinberg sieht es als wichtigen Schritt, dass das Abkommen am UNO-Biodiversitätsgipfel zustande gekommen ist. Nun gehe es darum, das Abkommen gut in der Schweiz umzusetzen. Und die NGOs, wie zum Beispiel die Erklärung von Bern, würden weiterhin wachsam bleiben.
Auf Biopirateriefälle hinweisen, wie zum Beispiel der Fall kürzlich, wo Nestle entgegen dem südafrikanischen Gesetz Zugang zu Rooibos hatte und diese Verwendung von Rooibos auch patentierte. Solche Fälle möchten wir auch in Zukunft aufnehmen, um eben zu zeigen, falls in der Schweiz das Protokoll nicht korrekt umgesetzt wird. Und ich denke, Nestle wird es sich nicht leisten können, quasi jetzt zum Beispiel als Biopirat dazustehen. Wir haben auch schon Informationen bekommen, dass Nestle jetzt willig ist, zu verhandeln, dass sie also auf unsere Kampagne reagiert haben und jetzt ein Abkommen mit dem südafrikanischen Staat suchen.
Sagt François Meyenberg von der Erklärung von Bern.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, 3. November. In der Redaktion waren Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Mehr Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie dir Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.